ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Ariana, ich freue mich so. Ich darf dir wieder gegenüber sitzen,
ja!
Und zwar in Berlin, an deinem Heimatort. Ich bin von Rügen gekommen, um dich zu sehen und mit dir zu sprechen und ich freue mich auf die Zeit mit dir hier im Studio.
Ich wünschte, jeder und jede Beteiligte einer Fernbeziehung würde das auf sich nehmen, was du immer auf dich nimmst.
Wir haben echt ein bisschen eine Fernbeziehung.
Es ist eine Fernbeziehung, muss man wirklich sagen, ja.
Aber es funktioniert.
Es funktioniert, wir sind noch zusammen, wir sind glücklich.
Ja, hast du schon mal eine richtige Fernbeziehung gehabt?
Nein, und das wäre auch absolut nichts für mich, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Ich bin der Meinung, wir haben uns schon mal drüber unterhalten.
Ich habe bei mir ist auch gerade da irgendwas läutet da im Hintergrund.
Da läuten die Glocken.
Ja. Aber ich muss an dieser Stelle wieder zugeben, dass ich ein ganz schlechtes Gedächtnis habe. Ich frage mich auch manchmal, wenn ich mit dir über Themen reden will, dann habe ich so einen kurzen Moment immer, oder haben wir das schon besprochen, letzte Woche? Und es liegt nicht daran, dass ich mir unsere Gespräche nicht merken könnte, sondern dass ich ein grundsätzlich schlechtes Gedächtnis habe. Und ich glaube, dass dieses grundsätzlich schlechte Gedächtnis ein ganz wichtiger Grund dafür ist, dass ich ein glücklicher Mensch bin.
Oh,
ich glaube, da gibt es einen kausalen Zusammenhang.
Ja? Hast du das mal von WissenschaftlerInnen?
Nee, aber ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, weil ich habe wirklich ein ausnehmend schlechtes Gedächtnis. Und das führt auch dazu, dass ich mich an Verletzungen zum Beispiel gar nicht mehr so richtig erinnern kann. Also ich weiß dann zwar noch, dass irgendwas war da mit dieser Person und irgendwas war da unrund. Und
ach
manchmal
so, nicht,
kann
wenn
ich
du dir das Bein gebrochen
Thema,
hast, sondern nee, wenn jemand dir wehgetan hat.
Ja, aber auch theoretisch sogar Verletzungen, wenn ich mir das Bein gebrochen habe. Ich weiß, dass ich mir damals den Arm gebrochen habe, aber so eine richtige Erinnerung habe ich daran nicht. Und wenn ich irgendwie Beef hatte mit Menschen, dann weiß ich noch, da war irgendwas. Aber wenn du mich dann fragst, was denn? Ich kriege das nicht mehr so richtig rekonstruiert. Und das mit dem schlechten Gedächtnis wird auch immer schlimmer. Also je älter ich werde. Und ich glaube wirklich, dass ich habe da neulich drüber nachgedacht, dass das einer der Gründe ist, warum ich wirklich sagen würde, dass ich ein relativ glücklicher, positiver, optimistischer Mensch bin. Weil ich mich einfach an die schlechten Sachen, die mir zugestoßen sind, einfach nicht erinnern kann.
Das eint dich sehr mit meinem Freund, mit Bene, bei dem ist
schon
es
wieder
genauso. Ja, das haben wir auch schon öfter festgestellt. Siehst du, das weißt du doch.
Das weiß ich
Das merke ich mir. Der ist nämlich genauso, dem ist das auch nicht so wichtig, wenn irgendjemand, was weiß ich, was gesagt hat, was ihm jetzt nicht so gefallen hat oder so. Ne? Das streicht er schnell wieder. Und der ist auch so, man hat immer das Gefühl, der geht nur positiv, also nur niemand geht nur positiv durch die Welt, aber er hat keinen Hegt keinen Groll gegen jemand, ist nicht nachtragend und der sagt auch immer, das ist ihm zu anstrengend. Also wenn jemand mal was sagt, ja, dann gefällt es ihm in dem Moment nicht so und dann ist auch wieder weg. Und man sagt aber ja auch, dass Menschen, die nicht so grübeln, nicht so Overthinker sind und nicht so sich an Sachen festhalten, glücklicher sind. Wobei ich finde, dass es nicht immer eine Entscheidung ist. Manchmal durch die Vorgeschichte, die man vielleicht im Leben hatte oder man hatte es irgendwie, Menschen hatten es besonders schwer, mussten sich durchkämpfen, wie auch immer, dann ist es manchmal was einem schwer fallen kann, ne? Dass man alles so ziehen lässt und nicht so viel grübelt und man muss ja auch erstmal in der privilegierten Situation sein, dass man nicht so viel zum Grübeln oder so hat, ne? Und ich glaube aber auch, dass da zumindest ein Zusammenhang besteht, dass Menschen dann glücklicher sind, weil zum Beispiel bei mir ist es nicht so. Ich würde behaupten, dass es mir schon sehr nachhängt, wenn jemand mir irgendwie wehtut oder ich merke, die Person verletzt mich jetzt absichtlich. Und da geht das Gedankenkarussell, dreht dann relativ oft seine Runden, obwohl niemand einen Euro reingeworfen hat, beziehungsweise der Euro wird dann durch diese Person reingeworfen.
Und kannst du dich dann an diese Situation noch richtig gut erinnern?
Also das
könntest du die Situation
an.
Wirklich nacherzählen? Welche Worte sind da gefallen? Welche Sätze?
Ich kann die Erzählzeit gleich erzählen. So realistisch kann ich die. Darüber haben wir, glaube ich, in der letzten Folge am Ende geredet. Ja, da hast du versucht, mir einen Mitgebsel aus dem Deutschunterricht, was ich noch. Du hast mir das nach der Podcastaufnahme noch erklärt, was das heißt.
Ja, ich kann das jetzt
noch mal
machen.
Verstanden.
Wir haben nämlich auch das Beispiel gefunden für erzählte Zeit gleich Erzählzeit, was sehr kurz ist. Ich habe ja gesagt, das ist, wenn du das Schlafsofa jetzt umwandelst hier, ne, das Sofa in Schlafsofa und es dauert genauso lange, es zu erzählen, wie der Prozess des Umwandels. Aber ich habe jetzt ein konkreteres Beispiel. Er geht zum Fenster, öffnet es und atmet tief ein. Die Dauer dessen, wie ich diesen Satz ausspreche, ist genauso lang wie die Handlung, die ich beschreibe.
Ja.
Wenn ich jetzt aber sage,
er fuhr mit dem Auto 3000 Kilometer nach Spanien.
Richtig, von München nach Stuttgart. 3000 Kilometer.
Und er hatte offensichtlich eine Panne auf dem Weg.
Und atmete auch deshalb tief ein.
Und wieder aus.
Dann haben wir einen Zeitraffer gemacht. Dann ist erzählte Zeit nicht mehr gleich Erzählzeit. Mhm. Und dann gibt's ja auch noch Dänen. Weißt du, wenn jemand so ewig
aus
lang...
Aus Dänemark.
Dänen mit EH. Wenn ich also etwas erzähle, wahnsinnig langatmig und für das Erzählen länger brauche als die Situation.
Er ging zum Fenster, auf dem Weg dahin runzelte er die Stirn, sah überlegend aus dem Fenster, welchem er sich mittlerweile langsam genähert hatte, setzte an, damit seine Fibrillen den Sauerstoff in seiner Lunge aufnehmen
konnten. Er trug dabei übrigens eine Jeans und hatte Fellstiefel an. Ja.
Okay, genau. Ja, das habe ich dann tatsächlich nach der letzten Aufnahme verstanden.
Guck mal, wir haben nämlich doch einen Bildungspodcast, weißt du, manchmal. Und ich möchte mich auch korrigieren, ich glaube, ich habe kein schlechtes Gedächtnis, also doch, glaube ich, in der Tat schon, dass ich eins habe, aber ich habe ein sehr selektives Gedächtnis.
Ich glaube, aber
an manche Sachen kann ich mich sehr genau erinnern, aber an das meiste halt nicht.
Dein Unterbewusstsein wählt genau aus, was es sich merken will und was nicht.
Ja, irgendwie ist das auch schön. Manche sind ein bisschen irritiert, manchmal Menschen so, weil dann stehen die Freunde und sagen, ja Mensch, weißt du nicht mehr so und so. Und dann erzählen die mir detailreich irgendwelche Situationen und ich habe das Gefühl, ich war überhaupt nicht anwesend. Mhm. Es blitzt auch nichts irgendwie auf. Es ist auch eine beginnende Demenz. Ich weiß es nicht. Nee, es kann ja sein. Hab da wirklich schon mal drüber nachgedacht, weil ich wirklich ein schlechtes Gedächtnis.
Trinkst du viel Wasser? Trinkst du viel Wasser?
Ich habe neulich Weintrauben bei mir auf Instagram veröffentlicht und einer hat drunter geschrieben, ich glaube, du trinkst zu viel. Und habe ich mir überlegt, denkt er jetzt wirklich, ich trinke, also wegen Wein und Weintrauben oder so, ob das ein Scherz war, ich war mir nicht ganz sicher, nein, ich trinke. Also ich habe bis zu meinem 27. Lebensjahr überhaupt gar keinen Alkohol getrunken.
Nee, Wasser, ich meine tatsächlich Wasser.
Ach so, Wasser. Du meinst, ich trinke sehr wenig Wasser.
Ich habe nämlich jetzt schon öfter
keine
gelesen.
Keine Flüssigkeit nehme ich zu mir. Sehr, sehr selten nehme ich Flüssigkeit zu mir.
Das wundert mich bei dir, weil du kommst mir immer wie so eine vernünftige Person vor.
Nein. Ich esse drei Packungen Schoko-Lebkuchen, weißt du, weil die gerade irgendwie im Dreierpack im Angebot beim Hundenetto waren, wie wir auf Rügen sagen, weil ich es gelernt habe. Und trinke nichts den ganzen Tag. Und abends denke ich, du hast ja nur einen Kaffee getrunken heute Morgen. Ah, vielleicht solltest du jetzt nochmal was hinterher trinken.
Ich habe nämlich jetzt schon öfter gelesen. Also es ist wohl, wenn man zu wenig trinkt, begünstigt man wohl alles, was mit Demenz, Parkinson hat doch, oder nee, Parkinson ist was anderes. Ne? Also alles, was so mit Gedächtnis, Merken, Erinnerungsvermögen zu tun hat.
Tatsächlich? Mhm.
Wohl, sage ich immer, wenn es...
Du distanzierst dich von...
Von dir selber? Nee, wenn es nur so gefährliches Halbwissen ist. Aber das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, dass man damit wohl vorbeugen kann, indem man für einen guten Flüssigkeitshaushalt sorgt.
Der ganze Podcast könnte so heißen.
Der ganze Podcast
gefährliches
ist echt Halbwahrheiten.
Wobei, wir hatten schon mal glückliche Hühner, ne? Weißt du? Das finde ich auch das war glaube ich, ein...
So wolltest du dann unseren neuen Podcast nennen.
Ein Vorschlag von einem Bestie.
Ja.
Glückliche Hühner und so könnten wir eine neue Podcast-Folge, also Staffel nennen.
Mhm. Ja. Das merken wir uns weiterhin.
Ja.
Dieser Podcast heißt ja auch Barbary und Rakas, aber vor allem auch, was war los gewesen? Wir reden immer so darüber, was die letzte Woche so los gewesen war. Und mir ist was Interessantes aufgefallen, aber das ist auch so, das spricht ja so für die Menschen, Judith. Und zwar war ich neulich Freunde in Dresden besuchen, übers Wochenende. Und da auf dem Weg dahin habe ich eine Insta-Story aus dem Auto gemacht. Und ich liebe ja Dialekte. Und dann habe ich habe irgendwas gesagt, dass ich mal da mal nach unseren Freunden und Freundinnen im Osten mal gucke, ob da noch alles gut ist. Da muss ja auch mal jemand noch gucken.
Ich kann das gar nicht, Dialekt.
Mal hinfahren und schauen, geht's euch gut, alles gut bei euch? Mal reinschauen und sagen, hier sind wir wieder, ist alles okay?
Kannst du auch bayerisch?
Bayerisch, ja sicherlich, da komme ich her. Das ist meine Heimat im Herzen, Judith. Die Frage, das ist ja Blasphemie, dass du mir das überhaupt fragst, wie lange sind wir denn befreundet, du und ich?
Wie du doch auch gleich so brüllst und die Stimme drei Oktaven tief wird.
Ja, sicherlich.
Dafür wird sie beim British English really high. Like when I speak like this, yeah, it's really high. It's like an old maiden from England. She speaks like this.
Ariana, du hast ein Wahnsinnstalent, was das angeht.
Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will.
Okay.
Und zwar, ich war in Dresden. Ich habe so auf Instagram gesprochen, also nicht wie die Britin, sondern wie die Frau aus Sachsen, aus dem deutschen Osten. Und es war so witzig. witzig, weil 50%, es kam eine Nachrichtenflut und 50% haben gesagt, oh mein Gott, so sprechen wir nicht, das ist eine Beleidigung. Wirklich entsetzte FollowerInnen, die gesagt haben, das ist anmaßend, dass ich so rede. Und jetzt kommt's, die anderen 50% haben sich totgelacht und gesagt, ich komme aus Dresden und die sprechen genauso.
Ja.
Ich fühle mich gerade wie in meiner Heimat, wenn ich dir zuhöre. Und das finde ich so interessant. Wie kann etwas so nah und doch so fern sein, dass die Menschen so eine unterschiedliche Wahrnehmung dazu haben? Also egal, was ich nachmache, es ist immer so 50-50, dass die Leute, also die einen sind wirklich empört und beleidigt und sagen, ich mache mich darüber lustig. Und die anderen sagen, witzig, genau so klingt mein Onkel.
Aber als du das gerade angefangen hast zu erzählen, ne, und so die ersten Sätze gesagt hast, habe ich sofort gedacht, oh, da gab es bestimmt Kritik.
Ja,
weil es gibt so ein paar Themen, finde ich, da weißt du schon vorher,
wahrscheinlich,
dass das
ne?
polarisiert, was man macht.
Aber ich
und dann kann man sich überlegen, lässt man es lieber, weil man nicht polarisieren will?
Doch.
Oder macht man es und hält das aus? Okay. Also diese genau diese Entscheidung trifft
ich
man.
Ich denke mir immer, solange es auch die anderen 50% gibt, halte ich das Haus. Wenn jetzt alle sagen würden, du beleidigst uns, was soll das? Halt dein Maul, würde ich sagen, okay, es finden die wohl nicht so cool. Würde ich, glaube ich, trotzdem weitermachen, aber dann würde ich zumindest merken, finden alle irgendwie nicht so cool. Aber wenn die Hälfte sagt, vor allem ich kann mich nur darüber amüsieren, wie gegensätzlich das Feedback dann ist, ne? Dass die einen sagen, das ist meine Heimat, so sprechen wir nicht, du verarschst uns. Und dass die anderen sagen, das ist auch meine Heimat und genauso sprechen wir. Das finde ich so lustig. Wie kann es so gegensätzlich sein? Aber ja, Menschen haben halt eine unterschiedliche Wahrnehmung. Ja, so ist es.
Ja, also ich kann das überhaupt nicht, Dialekte nachmachen.
Mach doch mal.
Ich kann es gar
ja, eben,
nicht.
Deswegen.
Und ich bewundere deshalb jeden, der es tut und der es kann. Und ich finde das ganz großartig.
Ich fand es gerade genau richtig, dass du unterschieden hast in jeden, der es tut und jeden, der es kann. Weil ich, als du noch gesagt hast, jeden, der es tut, dachte ich, so ist es korrekt ausgerückt. Nee, weil ich würde niemals von mir behaupten, dass ich es kann. Ich mache es einfach nur gerne.
Während ich mit dir gesprochen habe, hat meine andere Gehirnhälfte versucht, irgendwie vielleicht doch so einen Halbsatz rauszukriegen in einem Dialekt, aber ich kann es einfach nicht und deswegen lasse ich es einfach.
Finde ich noch lustiger eigentlich, wenn es jemand versucht, der sagt, er kann es selber nicht.
Kann Bene das? Weil Bene
Der hasst sowas. Der kann das auch nicht.
Richtig.
Also ich finde es auch nicht als Comedy-Form lustig, ne, muss ich sagen. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, so Mundart-Comedy-Leute irgendwie. Kann ich auch nicht so richtig drüber lachen. Aber
doch, aber wenn du das jetzt machst und dann sofort so lospolterst bei diesem Bayerischen, was ich da jetzt nicht nachmachen kann, aber das finde ich schon sehr lustig.
Ich mag das einfach nur, mich so quasi mich damit zu unterhalten. Aber ich würde jetzt nicht ein Programm als Bayerin irgendwie ausformulieren, mich damit auf die Bühne stellen. Aber wenn ich mit Leuten, die aus Bayern kommen, zusammen bin, die sprechen so, das liebe ich. Leute, die aus dem Rheinland kommen und die Arme ausbreiten und sagen, willkommen in unserem Rheinland, nicht? Oh, jetzt habe ich jetzt mich irgendwo im Schwarmland abgedriftet. Egal. Aber ich liebe das einfach so. Ich liebe Dialekte und so, ja.
Aber kommt dann nur Kritik, wenn du sowas machst von den 50%, die das jetzt nicht so toll gefunden haben, dass du den Dialekt nachgemacht hast, den sächsischen? Oder kommt da richtig Hass?
Nein, also obwohl, ich weiß es nicht. Also das Interessante ist, wenn ich sowas wie Bayer, also wenn ich als also wenn ich Bayerisch oder Schweizerdeutsch imitiere, dann kommt mehr, also dann sind diese 50%, die kritisch sind, eher so sprechen wir gar nicht und irgendwie sagen so, nee, also da dreht sich mir alles um. Aber wenn zum Beispiel, ich überlege gerade, ob es noch was anderes ist außer Sächsisch, ob es bei Schwäbisch auch ist, vor allem bei Sächsisch fällt es mir auf, ich kann es aber auch verstehen, dass die sich dann die meisten davon auch richtig angegriffen fühlen. Aber ich verstehe das, weil der deutsche Osten ist ja immer noch mit sehr viel Vorurteilen belastet. Da werden sehr viele Klischees drauf projiziert. Ne? Dann wird dann auch, passiert mir auch, weiß ich, oft dieses so rechte Ecke, AfD und so, ne, die politische Gesinnung, das wird dann alles so auf diesen Osten projiziert, was ganz oft dem gar nicht gerecht wird und dann einfach ja so ein Klischee eindreschen ist. Und ich glaube, deswegen ist es bei vor allem beim sächsischen Dialekt, dass die Menschen, die dann sagen, so sprechen wir nicht, dann auch, also nee, ich kriege jetzt keine so eine Hassnachrichten, dass die dann wirklich, aber die sind schon deutlich angegriffener, als wenn ich jetzt zum Beispiel Bayerisch nachmache und da fühlt sich jemand nicht von repräsentiert. Aber wie gesagt, ich verstehe das, weil bei Bayern denkt man immer noch so ein bisschen an die Alm irgendwie da oben auf der grünen Bergspitze. Und das sind so die Klischees und Ostdeutschland, das sind halt andere Klischees, mit denen die konfrontiert werden.
Ja, ist es sehr nicht auch immer so ein bisschen so dieses Senderprinzip, dass ich mich frage, wie ist es gemeint? Also wenn du jetzt einen sächsischen Dialekt nachmachst und irgendwie dann danach sofort den bayerischen, wie gerade, ich habe dich ja aufgefordert, kannst du auch noch einen anderen? Ja,
ich dann ist es doch ein Duell aufgefordert.
Nein, ich meine, wenn das eingebettet ist in ein, ich möchte einfach mal zeigen, dass ich verschiedene Dialekte sprechen kann und da irgendwie was Lustiges mache, dann hat es doch eine ganz andere Konnotation, als wenn du dich jetzt hinsetzt bei einer Story und du machst jetzt nur was auf Sächsisch und dann vielleicht auch noch was, was so leicht despektierlich ist und mögliche Vorurteile auch thematisiert. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ist natürlich manchmal schwierig, weil es dann oft nicht so schwarz-weiß ist, ne? Weil wenn ich im Auto auf dem Weg nach Dresden bin, mache ich in dem Moment natürlich, spreche ich nur auf, in Anführungsstrichen, sächsischem Dialekt.
Und ich finde, dann gibt es ja auch immer noch einen Unterschied, dass wenn jemand etwas macht, um eine Gruppe von Menschen regional, ethnisch, wie auch immer zu verletzen, dann ist es ja auch immer noch die Frage, lasse ich mich davon verletzen? Also es ist ja auch ein bisschen eine Entscheidung, finde ich. Ob ich mir das jetzt reinziehe, ne, die Kritik oder diesen gemeinen Dolchstoß. Ja. Oder ob ich einfach versuche, weißt du, so wie du manchmal sagst, Bene ist eigentlich so, der will sich damit gar nicht aufhalten, der will sich davon gar nicht verletzen lassen. Ja, der guckt einfach nach vorne, ist optimistisch. Oder lasse ich es abprallen? Also ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, abprallen zu lassen. Das kostet sehr viel Kraft erstmal, diese Wand aufzubauen. Aber ich glaube, manchmal ist es sehr hilfreich.
Ich weiß, was du meinst.
Wenn man nicht jeden Stich auch
annimmt. Ja, ich weiß, was du meinst.
Sich reinlässt.
Ja, ich glaube, dass bei einigen verständlicherweise halt irgendwann so ein bisschen dieses, das Fass läuft über, ne, was ich verstehen kann. Weil da finde ich es ein ganz schmaler Grat zwischen, lässt man sich dann davon verletzen und ich nehme jetzt mal einen ganz großen Begriff gleich, Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Ne? Dass wenn man zum Beispiel sagt, wenn ich jemanden beleidige und die Person fühlt sich davon angegriffen und verletzt und ich sage, lass es doch einfach an dir abprallen, finde ich auch schwierig. Damit entzieht man sich dann irgendwie so der Verantwortung, wenn man sagt, das ist so ein bisschen das Problem der Person. Da kommt es, finde ich, ganz krass auf den Einzelfall an. Aber finde ich toll, wie wir aus so einer kleinen Insta-Story mit einem sächsischen Dialekt so ein großes gesellschaftliches Thema machen. Aber ja, es ging darum oder geht hier bei uns darum, was war los gewesen und das war unter anderem bei mir los gewesen. Ich will es aber auch gar nicht größer machen, als es ist. Ne? Also ich habe jetzt keine Hassnachrichten deswegen bekommen, aber find's interessant, wie unterschiedlich das dann immer ist, dass die eine Hälfte sagt, das kommt uns überhaupt nicht, wird uns überhaupt nicht gerecht, so spricht kein Mensch hier, das ist alles Klischee und die anderen sagen, genauso spricht eigentlich meine Oma immer auf dem Geburtstag.
Wobei du natürlich, um bei dem Thema zu bleiben, welche Reaktion löst man aus, eigentlich mit jeder Handlung eine polarisierende Aktion oder Reaktion auslösen kannst. Ich weiß noch, ich habe auf Instagram mal gepostet, wie ich jogge durch den Wald und habe jetzt gedacht, das ist ja jetzt was völlig Harmloses. Mhm. Und dann habe ich eine Hassnachricht bekommen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar wurde ich beschimpft, dass ich die Kleinstlebewesen im Boden tottrete.
Ich wollte das gerade als Scherz sagen, aber es war ernst gemeint.
Das war aber ernst gemeint. Mhm. Und jetzt kannst du dir natürlich überlegen, so ich habe das gelesen und gedacht, so ja, nee, klar, jetzt gehe ich durch den Wald, irgendwie mache schon irgendwie keinen Motorsport oder sonst was, sondern laufe einfach durch den Wald, jetzt mache ich wieder irgendwas falsch. Ja, habe ich dann sofort die Reaktion gehabt, das auch so weg von mir, ne? Mhm. Diese Kritik fortzuweisen, abzuweisen, weil ich dachte, man kann es den Leuten ja gar nicht recht machen. Man kann es nicht allen immer recht machen. Ich bin auch kein People-Pleaser. Also ich will ja nicht unbedingt immer allen recht machen. Mhm. Und dann trotzdem hat dieser Kommentar so ein bisschen an mir genagt. Mhm. Weil ich dachte, es ist natürlich was Wahres dran. Mhm. Wahrscheinlich trete ich damit Kleinstlebewesen im Boden tot. Mhm. Jetzt haben die halt nicht so eine Lobby wie andere. Und deswegen kommt einem das vor wie so ein ganz kleinlicher, wie so eine ganz kleinliche Kritik. Aber sie hat ja ein Fundament, weißt du, ein sachliches. Mhm. Auch wenn man das vielleicht nicht so nachvollziehen kann oder andere Sachen schlimmer findet oder priorisieren würde. Aber es ist ja jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Mhm. Und ich merke immer selber, dass wenn ich negative Nachrichten bekomme, ich immer wieder merke, dass Dinge, die ein sachliches Fundament haben, dann doch so ein bisschen an mir nagen. Mhm. Wir haben zum Beispiel im Podcast drüber gesprochen, dass ich mein Pferd in diese neue Herde gebracht habe. Mhm. Weißt du?
Ja.
Und dass der so vertrimmt, Charlie, dass der so vertrimmt wurde von den Chefs dieser Herde. Und erstmal
also nicht
durchgelassen
Menschen, sondern
wurde.
Andere Pferde.
Genau, von dem quasi Leitwallach und seiner Lieblingsstute wurde er erstmal verkloppt, hatte dann da auch so ein paar Wunden auf dem Rücken. Das war irgendwie eine Woche lang nicht schön für ihn, aber jetzt ist er halt Teil dieser Herde und super happy. Und da hat uns ein Bestie geschrieben, wir kriegen ja viel Feedback in unserem Podcast, dass sie das nicht gut finde, dass ich das so gemacht habe mit dieser Zusammenführung von Charlie und der Herde, weil ja klar ist, dass er dann verkloppt wird und dass man doch erstmal quasi für ein paar Wochen lang ihn auf die Nachbarweide stellen sollte, damit die sich schon mal so kennenlernen, dass man das doch heute anders machen kann und so. Und ich habe das im allerersten Moment auch so total weggewiesen von mir und gedacht, ja meine Güte und so. Aber ich habe drüber nachgedacht und ich merke, das ist ja eine Kritik. Und es waren ganz viele positive Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, bei mir auch so und in zwei Wochen geht's besser und so. Ich habe mich dann an dieser einen Kritik irgendwie so aufgehangen innerlich und habe immer wieder darüber nachgedacht, weil auch die natürlich eigentlich ein gutes Argument zur Grundlage hat. Mhm. Man hätte das auch anders machen können. Mhm. Es gibt jetzt viele Argumente, warum das so, wie ich es gemacht habe, vielleicht am Ende doch besser ist. Weil immer, wenn du mit deinem Pferd zum Beispiel verreist oder das in neue Gruppen kommt, ist es schon ganz gut, wenn es einmal gelernt hat, wie es ist, wenn es sich sofort mit einer Gruppe von Pferden auseinandersetzen muss, ohne diese Eingewöhnungszeit, ne, mit der Nachbarweide, weil das dauert echt ein paar Wochen, dann, wenn du das so machst. Das geht halt dann im Rahmen eines Urlaubs nicht. Mhm. Oder wenn es mal irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo
mit
untergebracht
dir auf eine Party
ist,
geht.
Ja, oder zur Reha, ist halt immer ein Einzelhaft dann, ne, weil es es nicht gelernt hat, sich, wie man sich verhält, wenn man neu in eine Gruppe kommt. Aber dieses neu in die Gruppe kommen ist halt eine harte Schule. Das dauert halt ein, zwei Wochen. Dann hat er gelernt, wie man sich da verhält, hat das für sein Leben lang auch gelernt, kann sich entsprechend verhalten, aber es ist hart. Und man hätte ihm das ersparen können. Und deswegen denke ich dann schon auch über, ich sag mal, diese Art von Kritik auch nach. Ich gehe jetzt trotzdem weiter joggen im Wald und ich würde
und
tötest
Tiere dabei.
Töte kleines Lebewesen und würde es auch mit Charlie immer wieder so machen. Aber ich finde, bei mancher Kritik, die man erstmal so abtut auch in, naja, es polarisiert ja alles, man kann ja gar nichts mehr richtig machen und so, ist manchmal einfach auch so ein wahrer Kern, über den man mal nachdenken sollte.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich.
Man tut das oft so ab und will das dann auch nicht wahrhaben. Und ich plädiere ja eigentlich dafür, dass man sich so ein bisschen so eine Gummimatte, ne, vor den Körper hält, dass nicht jeder Stich sitzt. Aber vielleicht guckt man sich das Messer einfach mal an, was da in die Richtung geht. Lässt es nicht eindringen in den Körper, aber guckt nochmal auf die Klinge und denkt sich so, ist vielleicht was Wahres dran? Also, ne, sollte man vielleicht irgendwie seine, keine Ahnung, sich verändern, seine Aktionen verändern, sich anders verhalten, anders agieren, weil da ein bisschen was Wahres dran ist.
Witzigerweise ist es bei mir genau umgekehrt. Bei mir ist fast alles, was mir jemand sagt oder kritisiert, manchmal schon bevor jemand es überhaupt sagt, ist die Stimme schon in meinem Kopf, die das kritisiert oder sagt, das muss man aber anders machen oder da wurde jetzt jemand nicht berücksichtigt oder übergangen. Und ich habe da schon ganz oft mit Freunden und Freundinnen drüber gesprochen, weil dieser Satz, heutzutage kann man es ja niemandem mehr recht machen, ne? Heutzutage meckert ja immer irgendjemand. Das finde ich ist zu, also nicht, dass du das jetzt gesagt hättest, aber das hört man ja ständig, ne? Dann wird irgendwie für eine diskriminierte, unterdrückte Gruppe sich ausgesprochen oder irgendwie, wird für die Rechte gekämpft und dann kommt irgendjemand und sagt, ja mein Gott, heutzutage kommt ja immer jemand und sagt irgendwie.
Man darf ja gar nichts mehr
sagen. Und alle fühlen sich ja ungerecht behandelt.
Ja.
Und wenn ich diese Sätze lese oder höre, denke ich mir immer so, ja, nee, also nicht jeder und alles, sondern es gibt ganz viele Menschen und die haben unterschiedliche, zum Beispiel Sexualitäten oder kulturelle Hintergründe oder wie auch immer. Und Menschen wollen einfach nur gesehen und respektiert werden. Mhm. So. Und es geht gar nicht darum, dass jetzt jeder überall mit eigenem Namen aufgezählt und das jedem recht gemacht werden soll, sondern Menschen wollen erstmal einfach nur gesehen und respektiert werden. So. Mhm. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel verlangt. Und dann passiert es mir aber selber, dass mir auffällt, und das ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast, dass dir eine Followerin geschrieben hat, beim Joggen durch den Wald tötest du Kleinstlebewesen. Und dass du dann dachtest, mein Gott, ja, was denn jetzt noch alles?
Ja.
Und ich habe nämlich schon so oft mit Freunden und Freunden drüber gesprochen, weil mein Problem nämlich ist, dass ich diese ganzen Punkte eigentlich immer valide finde und denke, ja, es stimmt. Mhm. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Wie umgehen wir denn das Problem, dass ich beim Laufen durch den Wald Kleinstlebewesen töte? Und ich bin bis jetzt, und ich nehme super gerne dazu Feedback entgegen, weil ich bis jetzt immer wieder nur zu dem Schluss komme, dass unsere, aber nicht, weil ich sage, ja, mein Gott, so ist es halt immer, man tut immer jemandem weh, sondern mein wirklich etwas überfordertes Fazit war bis jetzt in diesen Gesprächen immer, unsere Welt ist so komplex mittlerweile, dass das gar nicht mehr geht. Aber eher aus einer wirklich Verzweiflung und Überforderung heraus, als dass ich sage, mein Gott, und als nächstes kommt jemand und sagt, ich soll dem Schreibtisch nicht wehtun oder wie auch immer. Das ist dann wieder so eine Überspitzung, aber ich finde wirklich, mir geht es auch selber so ein bisschen im Alltag so, dass ich mich oft so ein bisschen zerrissen fühle, weil ich denke, mit ganz vielen Dingen, die ich mache, weiß ich nicht, ich kaufe Lebensmittel ein oder unterstütze damit nicht regionale Bauern und Bäuerinnen oder Anbauer. Ich fahre mit dem Auto und verpeste damit die Umwelt. Ich buche einen Flug und verpeste damit die Umwelt. Ich nehme den billigen Schreibblock im Schreibwarenladen und nicht den teureren, der vielleicht aus nachhaltigem Holzanbau ist. Also den ganzen Tag irgendwie gefühlt hunderte kleine Entscheidungen im Alltag. Mit denen beeinflusse ich so ein bisschen die Welt, in der ich lebe und auch so ein bisschen die Welt, in der ich morgen und übermorgen in den nächsten 10 Jahren lebe. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele von diesen Entscheidungen, dass ich damit negativ meine Umwelt beeinflusse. Und ich finde das unglaublich belastend. Und das meine ich mit dieser Komplexität, weil ich verstehe, manchmal, es gibt so diese Bilder, die dann manchmal auf so Flyern drauf sind, wo dann, da geht es um Depressionen oder so und dann sitzt da jemand, der so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und sieht so ganz verzweifelt aus und darunter steht dann, leiden auch Sie an Depressionen, suchen Sie sich Hilfe. Und so sitze ich gefühlt manchmal da, weil ich denke, wie können wir durch diese Welt kommen? Weil mir wird so oft am Tag gespiegelt, womit ich gerade aktiv mithelfe, unsere Umwelt zu zerstören. Jede Google-Suche irgendwie wird einem dann auch immer gesagt, ja, jede Google-Suche kostet uns irgendwie 50 Liter Wasser oder sowas, durch diese Server, die betrieben werden müssen. Man hat das Gefühl, mit jeder Minute, die man atmet und auf dieser Welt existiert, tut man was zur Zerstörung dieses Planeten. Und ich finde das wirklich unfassbar schwer. Und
dann noch seinen Weg zu finden. Ne?
Ja, seinen Weg zu finden. Und ich habe nicht mal den Impuls, wenn jemand sowas sagt oder vielleicht in der allerersten Sekunde, wenn jemand sagt, ja, mit dem Joggen durch den Wald machst du Lebewesen kaputt, ist vielleicht bei mir in der ersten Sekunde, mein Gott, aber die nächste ist eigentlich schon, scheiße, darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Ja, bei mir war erst, mein Gott, was soll das denn jetzt? Und dann kam,
aber es stimmt, ja.
Und dann kam, ja, okay, eigentlich ist es ein valider Punkt und jetzt jogge ich einfach nicht mehr und habe endlich eine Entschuldigung gefunden.
Das war das Beste, was sie dir hätte schreiben können.
Ja, genau. Du, nee, ich möchte einfach, ich bin sehr tierlieb, auch den Kleinstlebewesen gegenüber.
Macht es öffentlich auch, bilde eine NGO.
Das mache ich auch nicht, weil die Asphaltstraße hat auch schon die Kleinstlebewesen getötet. Deswegen, ich kann nicht mehr joggen. Ich finde, das ist eigentlich der richtige Weg, ja, für sich so eine Lösung zu finden. Aber ich verstehe das. Ich habe das auch oft, dieses Gefühl, man will alles richtig machen, man kann ja nicht alles richtig machen. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, sich das immer wieder klarzumachen. Du kannst nicht jede Entscheidung moralisch, ethisch, umweltfreundlich richtig treffen. Aber du kannst vielleicht hin und wieder eine Entscheidung so treffen. Und vielleicht nicht nur hin und wieder, sondern möglicherweise sogar in der Mehrzahl. Und dann ist es ja schon gut. Weil ansonsten, ich habe mal ein Buch gelesen, wo der Mensch als der größte Schädling bezeichnet wurde.
Auch so.
Da gibt es doch auch diesen Witz, oder unterhalten sich zwei Planeten, sagt der eine, mir geht's nicht gut, ich habe Mensch, sagt der andere, kein Problem, geht vorbei.
Oh,
weißt du so?
Ja.
Wo du denkst, so, ja, okay, wenn das jetzt die Lösung ist, dass wir alle irgendwie keine Kinder mehr kriegen oder irgendwie der nächste Virus uns alle auslöscht. Ja, aber so fatalistisch kann man natürlich nicht durchs Leben gehen. Man muss ja seinen Weg finden und man kann, glaube ich, immer nur versuchen, sich Leitlinien zu setzen für sich selber. Und versuchen anhand derer seine Entscheidungen jeden Tag zu treffen. Und dann ist es vielleicht mal, okay, ich gehe jetzt doch joggen und töte damit Kleinstlebewesen, aber ich kaufe im Supermarkt das Biofleisch und nicht das Billigfleisch.
Oder gar kein Fleisch.
Oder gar kein Fleisch.
Aber ich muss echt sagen, es ist trotzdem manchmal schwer für mich, genau wie du es gerade gesagt hast, dass ich dann damit leben muss, dass ich sage, okay, bei Entscheidung A versuche ich in Liebe und Nachhaltigkeit zu meiner Umwelt zu entscheiden. Und okay, bei Entscheidung B, ja, dann müssen die Kleinstlebewesen heute leider dran glauben. Das ist ganz schwer für mich, dass man, aber du hast natürlich recht und alles andere wäre Augenwischerei, wenn man sagt, nee, ich gehe zu 100%.
Das funktioniert auch
nein,
nicht.
Das kann auch niemand erzählen. Und selbst wenn man dann sagt, und jeden Flug gleiche ich noch aus auf einer Seite für hier CO2-Abdruck oder wie auch immer, das kann man nicht. Man kann nicht moralisch nur einwandfrei durch diese Welt gehen. Und das meine ich, dazu ist unsere Welt zu komplex mittlerweile. Mhm. Und das ist aber manchmal wirklich schwer für mich, weil man so viele Entscheidungen trifft, wo man wissentlich gerade nicht das macht, was eigentlich gut und richtig und irgendwie altruistisch wäre.
Ja. Ja, ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen die Lösung, sich zu sagen, was ist meine Priorität, wie viel Prozent davon sollten vielleicht nach diesen Kriterien getroffen werden. Es gibt ja auch Menschen, die versuchen wirklich alles richtig zu machen. Denen ist es halt ganz wichtig, weil sie nicht 80% ihrer Entscheidung nach diesen Maßstäben zu fällen. Und anderen ist es scheißegal.
Ja, und da muss man es auch noch aushalten, wenn jemand mit dem Finger auf genau diese 20% halt zeigt und sagt, wie, du trennst deinen Pappmüll nicht von deinem Haushaltsmüll? Was bist du denn für eine Umweltsau?
Ja, und dann gibt's dann ja auch noch diese regionalen Unterschiede, ne? Also im Sinne von
nationalen
Unterschieden. Ja, genau, im Sperrmüll regionale Unterschiede. Aber ich meine, wir machen uns Gedanken über Mülltrennung, was ja, also als ich jung war, kam das ja überhaupt erst auf, Mülltrennung. Ich bin 76 geboren, also ich habe das noch so mitbekommen, alles kommt in eine Mülltonne und dann irgendwann ging's los, ne? Mhm. Mit gelbem Sack und dann hat man Papier getrennt und dann ging das so langsam los und damals gab es wahnsinnig viele Witze zu diesem Thema und ganz viele Leute haben die Augen verdreht, was das jetzt soll. Mittlerweile ist das ja Usus. Mhm. Ja, und ich habe mittlerweile, ich trenne das wirklich bei mir so, dass ich ein schlechtes Gewissen habe und das auch wieder raushole aus dem Müll, wenn ich es aus Versehen falsch eingeworfen habe.
Wenn du den
habe.
Teebeutel nicht auseinandergenommen
naja,
hast.
Naja, ich bin ja schon in dem Alter, wo du, weißt du, so die Banane in den Müll wirfst und die Schale noch in der Hand hast, weil du dich nicht so richtig konzentriert hast. Aber wenn es im falschen Mülleimer landet, dann hole ich es da auch wieder raus, weil ich irgendwie sonst ein richtig dolles, schlechtes Gewissen habe. Wenn du dann aber mal nach zum Beispiel Sizilien reist, was ich vor drei Jahren gemacht habe und siehst, dass da nicht getrennter Müll einfach rechts und links an der Straße liegt in riesigen Haufen. Da würde sich die Sperrmüllabholung übrigens in Hamburg weigern, weil das sind nämlich Haufen, die sind nicht
getrennt. Die vielleicht sogar noch ein bisschen nass sind.
Die auch noch nass sind, ja. Da bedienen sich dann irgendwie die Straßenhunde dran, aber sonst keiner mehr. Ich will damit sagen, die Prioritäten in Sizilien zum Thema Mülltrennung sind völlig andere als bei uns.
Ja.
Und trotzdem sind die Sizilianer, ist das meine These, weiß ich nicht, von ihrem CO2-Abdruck wahrscheinlich neutral leer, komparativ, als wir hier in Norddeutschland.
Glaubst du?
Oder in Deutschland.
Ja,
ja, glaube ich schon.
Ah ja. Woran machen Sie das fest, Frau Rakers?
Ja, das mache ich. Ja, ich glaube, dass wir, also das ist ja auch erwiesenermaßen.
Das habe ich in den Haarspitzen.
Nee, aber je industrialisierter eine Region ist und ein Land ist, desto größer sind ja die Fußabdrücke erstmal. Mhm. Eigentlich ist ja Technologie immer unsere Lösung auch, ne, für dieses Problem. Aber es ist natürlich auch ein großer Verursacher.
Jetzt gucke ich dich ganz verzweifelt an, weil wir eigentlich schon am Ende angekommen sind. Aber
du willst noch was sagen?
Das Stichwort Technologie wäre einfach als Abschluss noch so eine schöne Überleitung.
Oh, ich weiß!
Weil wir noch einen Podcast-Tipp haben und es könnte nicht besser passen. Du, ich finde, wir sollten da nochmal drüber sprechen. Und das meine ich wirklich ernst. Ich würde mich total freuen, wenn wir Feedback dazu bekommen. Ihr könnt, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify hört, einfach unter der Folge kommentieren. Mhm. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an eine E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet.
Barburi und Rakers
ausgeschrieben @swr3.de.
Mittlerweile können wir sie.
Oder ihr schreibt uns bei Instagram auf unseren Kanälen.
Genau.
Und
was sollen sie denn schreiben, die Besties?
Genau,
wie
die
sie
sollen
das sehen, ob sie damit zurechtkommen, mit diesen Entscheidungen, die man treffen muss.
Genau.
Und mit diesem für sich selbst schon polarisierenden Entscheidungen, die dann auch noch andere Menschen triggern und polarisieren.
Genau. Wie macht ihr das? Wie geht ihr abends mit einem halbwegs guten Gewissen ins Bett, wenn ihr wisst, ihr musstet am Tag drei Entscheidungen treffen, die eigentlich moralisch oder nicht moralisch, aber für Umwelt, Gesellschaft und Nachhaltigkeit vielleicht nicht ganz optimal waren? Mhm. Wie macht man das, um trotzdem noch gut schlafen zu können und nicht zu sagen, ich habe heute den halben Planeten zerstört? Das würde mich wirklich interessieren, weil ich es super schwer finde. Manchmal sind es nicht nur so Umweltentscheidungen, sondern auch, wofür man sich einsetzt zum Beispiel. Ne? Ja. Man setzt sich dann politisch für Dinge ein und hat bestimmte Themen gar nicht auf dem Schirm und auf einmal kommt jemand zu einem und sagt, hast du schon mal eine Unterschriftenliste gegen das Kükenschreddern ausgefüllt? Also hast du da dich schon mal gegen eingesetzt? Und man denkt sich, um Gottes Willen, die habe ich noch nicht gemacht. Was, die Küken werden geschreddert? Das ist ja ganz furchtbar. Mhm. Es gibt so viele Themen, dass man überhaupt nicht mehr hinterherkommt, finde ich. Und wie ihr das für euch löst und genau, abends noch irgendwie dann ins Bettchen geht mit einem guten Gefühl, das würde mich wirklich interessieren.
Oder auch nicht,
genau. Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt uns das doch mal sehr, sehr gerne und dann können wir nämlich, finde ich, nochmal drüber sprechen, wenn wir da von unseren Besties ein bisschen Feedback haben. Mhm. Und jetzt gibt es nämlich, wie angekündigt, noch einen Podcast-Tipp, weil du gerade Technologie angesprochen hast mit dem Thema.
Wie Arsch auf
ja, was ich nämlich mega interessant finde und was ehrlich gesagt auch ein Kopfschmerzthema für mich ist, weil ich darüber ganz viel nachdenken muss. Und zwar geht es um den KI-Podcast. Ich glaube, ChatGPT ist mittlerweile für uns alle ein Thema. Ich bin vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, auf Comedy-Tour gewesen, auf einer Solo-Tour. Und es ging darum, dass ich als Witz gesagt habe, ich lasse mir von ChatGPT ein Bühnenprogramm schreiben und bin dann auf Tour damit gegangen und habe einfach nur so Elemente genommen, weil es war wirklich grauenvoll, was da rauskam. Es war wirklich, und da stand auch immer wieder der Hinweis, Achtung, die KI hat nur gelernt bis zum Jahr 2022 und alle Daten und Fakten, die hier drin sind, gehen nur bis dahin. Das ist wirklich alt, weil mittlerweile ist ChatGPT so unfassbar auf dem neuesten Stand und wirklich beängstigend gut, was so ja die Antworten angeht und wenn man ChatGPT Sachen fragt, was da rauskommt. Ne?
Ich war neulich auf einer Konferenz und da hat ein Professor, der in diesem Bereich einen Lehrstuhl hat, gesagt, dass unser menschliches Gehirn überhaupt nur in der Lage ist, einen Bruchteil von den Möglichkeiten der KI überhaupt zu nutzen.
Ja.
Nach dem Motto, wir sind zu doof, zu eingeschränkt, um überhaupt die Möglichkeiten, die sich dadurch auftun, in irgendeiner Form technologisch und auch was Wissenstransfer angeht, überhaupt zu verwerten. Und ich glaube, das zeigt, was da alles auf uns zukommt. Wenn die Quantencomputer noch kommen, das wird sich ja alles so extrem in einer wahnsinnig kurzen Zeit potenzieren.
Ja.
Und der KI-Podcast, der hilft einem so ein bisschen wie so ein kleiner Wegweiser genau durch diese Welt, die da jetzt so disruptiv auf uns zukommt und natürlich auch Geschichte schreiben wird. Ich finde das ja wahnsinnig spannend, weil ich habe das Gefühl, wir sind bei etwas ganz Großem dabei.
Ja, aber es macht mir auch Angst.
Ja, mit groß meine ich auch nicht positiv, sondern einfach nur, ich glaube, also wahrscheinlich wird das Disruptivste sein, was die Menschheitsgeschichte je erlebt hat, hinter sich gebracht hat oder auch nicht. Man weiß, was da noch alles kommt. Und wir sind aber bei der Geburtsstunde gerade dabei.
Toll, voll.
Ich finde das wahnsinnig spannend.
Mir macht das Angst, weil es gibt ja mittlerweile auch so Apps und künstliche Intelligenzen, die dann Videos erzeugen, auch von dir zum Beispiel. Und das sieht täuschend echt aus. Du kannst da alles reingeben.
Ja.
Judith Rakers, wie sie auf einem brennenden Löwen übers Meer reitet oder so. Und das sieht dann wirklich so aus. Also ich finde es krass, aber genau um all das kümmert sich der KI-Podcast. Also um den technischen Fortschritt, um Jobs rund um KI, Fake-Videos, Urheberrecht. Die ordnen das für euch ein. Findet ihr in der ARD-Audiothek. So ein bisschen wie Christian Drosten das beim Corona-Update gemacht hat. Ne? Da immer irgendwie alles eingeordnet. Und die neuesten...
Möglicherweise polarisiert es genauso.
Ja, mal gucken. Mal.
Die Kollegen heißen Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub, die den hosten, diesen Podcast. Und also ich werde auf jeden Fall jetzt regelmäßig reinhören, weil ich finde es mega interessant, das Thema.
So, jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakas@swr3.de.
Das war Barburi und Rakas, ein Podcast von SWR 3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR 3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.